Hallo und schönen guten Abend. Hier ist Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz mit der Blauen Stunde, einer Sendung des Wiesbadener Kulturclubs Blauer Salon. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unser Thema heute, die Amerikaner in Wiesbaden. Seit hier das neue europäische Hauptquartier der US Army etabliert worden ist, lohnt ein Blick zurück in die Vergangenheit, als Wiesbaden schon einmal das Headquarter der US Air Force war. Fast 70 Jahre ist es jetzt her, dass die Amerikaner in Wiesbaden einmarschiert sind, genauer gesagt am 28. März 1945. Aufregende Zeiten folgten nach dem Zweiten Weltkrieg, um es mal salopp zu sagen, bewegte Beziehungen zwischen Siegern und Besiegten. Unser Gast heute weiß alles darüber, Hans-Dieter Schreb. Guten Abend, Herr Schreb.
Ja, guten Abend, Frau Schostak. Also alles
das werden wir ja noch rausfinden. Ich sage gleich mal vorweg, weil das auch wichtig ist, dass ich das gerade erschienene Buch mit großer Begeisterung gelesen habe. Es heißt Wunderland, die Amerikaner in Wiesbaden, ist herausgegeben von unserem Ex-Oberbürgermeister Helmut Müller und Sie haben die meisten Texte verfasst. Können wir gleich schon mal feststellen, dass Sie bekennender Amerikanerfreund sind?
Ja, das kann man feststellen und man kann sagen, wenn die Verhältnisse ein bisschen anders geworden wären, wäre ich selbst heute New Yorker. Mein Vater ist in den 20er Jahren ausgewandert nach New York und nur durch merkwürdige Umstände ist er wieder zurückgekehrt. Sonst weiß Gott, wäre ich möglicherweise auch als Besatzers nach Deutschland wiedergekommen, ja. Aber das ist ja nur eine Abschweifung. Ich bin deshalb ein Amerikanerfreund, wie Sie das genannt haben, weil ich die Amerikaner ja aus nächster Nähe erlebt habe seit meiner Kindheit. Und bei allem Schrecklichen, was sie angerichtet haben, in Vietnam beispielsweise, weiß ich, dass sie doch eine sehr ungewöhnliche Besatzungsmacht und eine sehr ungewöhnliche Siegermacht waren. Und das habe ich immer sehr bewundert. Und alles in allem können die Deutschen sich sehr bedanken, dass sie auf diese Sieger getroffen sind.
Kommen wir zu Ihren persönlichen Erfahrungen gleich mal. Sie waren 7 Jahre alt, als die Amerikaner nach Wiesbaden kamen, oder 6 oder 7. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie damals gemacht? Wie waren denn die ersten Kontakte?
Na, die allerersten Kontakte, muss ich bekennen, habe ich in Thüringen gemacht, als sie da einmarschierten und ich mit meiner Mutter, beziehungsweise meine Mutter mit mir, mit meiner Schwester, uns sozusagen da in Sicherheit gebracht hatten, in Leinefelde in Thüringen. Und dann habe ich zum ersten Mal amerikanische Soldaten vom Garten aus gesehen, vom Gartenzaun aus. Da fuhr eine Kolonne amerikanischer Soldaten Anfang 45 eben durch diesen Ort Leinefelde. Und der allererste Eindruck war schon so bemerkenswert, dass er sich so festgesetzt hat. Es war Krieg, das war eine kämpfende Truppe, die hatten schreckliche Schlachten hinter sich. Aber die fuhren durch diese Ortschaft, als wären sie auf Urlaubsreise. Immer 3 Mann in einem Jeep, die Windschutzscheibe runtergeklappt, Maschinengewehr natürlich und das normale Sturmgewehr, natürlich griffbereit, die hätten sofort loslegen können, wenn es sein musste, aber insgesamt etwas Lässiges, Entspanntes, als würden sie wirklich, wie gesagt, in Urlaub fahren. Und das war so anders als das Auftreten der Deutschen und deutschen Soldaten, die ich ja auch erlebt habe, als eben geschlagene Krieger sind sie durch Leinefelde gezogen in Uniformen, die nicht richtig passten, und nun diese Amerikaner in seltsamen Kampfanzügen, die so praktisch waren und auf der anderen Seite in so etwas Schickes und Selbstbewusstes und Siegesbewusstes kamen. Also schon der allererste Eindruck, den ich von ihnen hatte, hat sich mir eingeprägt und stand eben für diese Armee und für diese Art, wie sie hier in Deutschland aufgetreten sind. Und wenn ich das noch gleich anfügen darf, Sie haben mich in den allerersten 5 Minuten angefixt da mit Ihren Snickers und Snacks und was Sie da an Süßigkeiten haben. Ich werde nie den Augenblick vergessen, wie so einer der Soldaten mich sah und mir zu einem Snicker winkte. Und ich wusste nicht, ob ich hingehen sollte oder nicht. Ich habe sofort verstanden, was er da anbot. Irgendetwas Geheimnisvolles. Aber es war mir eingetrichtert worden von meinem Onkel und meiner Tante, dass also das schreckliche Leute seien, die da die armen Deutschen besiegt haben und gar unsere Nazi-Partei da niederringen wollten. Also kurz und gut, ich war schon indoktriniert, wie man das sagte, aber die Versuchung war größer. Ich habe dann so einen Snicker-Riegel da mir geben lassen und das hat meine Freundschaft zu den Amerikanern sehr verstärkt.
Und dann war es um sie geschehen. Ich glaube, das ist allen deutschen Kindern so ergangen, dass die Amerikaner ihre Herzen gewonnen haben mit diesen Segnungen.
Ja, ich im Nachhinein glaube ich, dass die Armeeführung da irgendeinen Befehl ausgegeben hat, dass alle so großherzig waren. Alle Amerikaner kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber viele, viele Menschen, denen ich diese Geschichte erzählt habe, haben gesagt, ja, wenn sie in meinem Alter waren, ja, sowas habe ich auch erlebt und konnten das mit Zigaretten und allem Möglichen da auch belegen, was sie an ersten Segnungen da erfahren haben. Also vielleicht gab es irgendeinen Geheimbefehl, wo es hieß, also wenn wir schon die Deutschen nicht gewinnen können, wenn sie ein gewisses Alter haben, so können wir wenigstens die Kinder gewinnen. Und das haben sie geschafft.
Mit Snicker und Hershey-Offensive. Ja. Können Sie sich daran erinnern, als Sie das erste Mal mit einem Amerikaner gesprochen haben?
Gesprochen? Was verstehen Sie unter Sprechen? Also ein bisschen länger als
oder
nur
nonverbaler
Thank you,
Kontakt. Ja, nonverbaler
ja.
Kontakt.
Ja. Nein, also wenn ich daran denke, mit den Amerikanern, mit denen ich gesprochen habe, dann fallen mir Männer und Frauen ein, die bei meiner Mutter gewohnt haben. Meine Mutter hatte ihr Haus zu einer Pension gemacht und da wir nahe des amerikanischen Hospitals waren, hatten wir viele Besucher dieses Hospitals als Gäste. Und so hatte ich eigentlich in früher Jugend also viele Amerikaner kennengelernt. Aber durchgehend ist immer diese Herzlichkeit, diese Fröhlichkeit, dass das einfach zum Charakter beziehungsweise zu kulturellen Eigenheiten gehört, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, das sei eine Herzensbildung so.
Haben Sie auch gestaunt über manche Dinge, die Amerikaner mitgebracht haben?
Naja, wenn ich nur an die Autos denke. Diese Autos, Kembowski hat gesagt, sie sahen aus wie im Schiffer-Klavierlook, angestrichen. Und sie waren ja auch so glänzend, so groß, so ja überwältigend. Und als Kind, da kannte ich jede Veränderung von Chevrolet und Ford und so. Jedes Modell konnte ich ihnen beschreiben. Das haben ja alle Kinder bestaunt und wir wussten eben, wann die Stoßstangen ein bisschen breiter wurden. Aber also das war die amerikanischen Autos, die Kleidung, diese Jeans. Ich selbst habe, das glaube ich, war 25, als ich meine erste Jeans angezogen habe, aber das war auch eine gewisse Protesthaltung. Aber dieses Auftreten der amerikanischen Kinder, ich habe ja in der Nachbarschaft welche kennenlernen dürfen. Und die liefen nun immer mit diesen Jeans rum und wie praktisch waren sie, aber sie wurden ja auch bei uns abgewertet und Nietenhosen und wie das alles hieß.
Sie waren eher fasziniert von Coca-Cola.
Auch. Also ich muss sagen, ich habe so nachgerechnet, also ich habe bestimmt 5-mal so viel Coca-Cola in meinem Leben getrunken wie Bier, ich weiß genau, wann ich das erste Glas Bier getrunken habe, da vor dem Bahnhof Landesdenkmal der Biebricher Höhe.
Das war nicht so interessant wie Coca-Cola.
Aber wann ich das erste Coca-Cola habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich nehme an, also meine Großmutter hatte ja ein kleines Hotel, über das ich einen ganzen Roman geschrieben habe, und hatte amerikanische Gäste. Und ich nehme an, dass sie schon Coca-Cola im Haus habe, als die normalen Menschen noch keins hatten. Also es 47, 48, 49 gab es keinen Coca-Cola für Deutsche.
Also wir gedenken dieser Dinge mit Dankbarkeit. Der Filmregisseur Volker Schlöndorff, der ja auch in Wiesbaden geboren ist, hat ebenfalls schöne Erinnerungen an die Amerikaner. Die will ich hier mal vortragen, also ein Sätzchen. In seiner Autobiografie schreibt er: Es dauerte nicht lang, bis jeder von uns unter den blutjungen GIs seinen Ami hatte. Diese jungen Männer, die unsere Eltern besiegt hatten, waren dadurch unsere natürlichen Verbündeten. Der Chewing Gum, der Hershey Bars und die Butterfinger taten den Rest. Wir interessierten uns für ihre Waffen und Fahrzeuge, sie sich für unsere Fahrräder und Schwestern. Die ersten Worte, die wir zu ignorieren lernten, waren Off-Limits und No Fraternization. Also das können Sie mühelos nachvollziehen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und sie haben es uns ja auch leicht gemacht, die Amerikaner, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Sie haben es eigentlich allen Deutschen leicht gemacht. Ursprünglich war der Befehl, dass sich die Deutschen von den Amerikanern fernzuhalten hätten. Es gab ja da ganz abstruse Situationen, dass sie sich einen Oberbürgermeister ausgesucht haben, dem sie dann anschließend nicht die Hand geben durften in diese Nichtverbrüderungsverordnungsgeschichte da. Aber das lief ja nur auch im Grunde Wochen, nicht mal Monate. Und dann war das völlig durchbrochen. Und die Amerikaner hatten eben diese Neigung, und zumindest die Amerikaner, die hier in Wiesbaden waren, etwas aufzubauen. Es waren nicht Leute, die bestrafen wollten, die sich erheben wollten. Sie traten so ganz anders auf als die Franzosen und Engländer im Ersten Weltkrieg.
Wir widmen uns gleich jetzt dem Buch, von dem schon die Rede war, jetzt aber erstmal eine kleine Pause mit Musik. Ich habe Ballads and Blues herausgesucht, eine Aufnahme von Bill Ramsey und Paul Kuhn aus dem Jahre 1965. Und die Verbindung zu unserem Thema sagen Sie uns bitte, Herr Schreb.
Die sind ganz einfach. Ich habe mich in den letzten Jahren mit Bill Ramsey angefreundet, habe gerade 3 Tage in Cottbus mit ihm und seiner Frau verbracht. Er hat da ein Konzert gegeben, wir haben nicht nur uns unterhalten, aber ich kann den Mann ja nur bewundern. Es ist nicht nur so ein sympathischer Mensch, der so viel zu erzählen weiß und sehr lustig zu erzählen weiß, der auch mit den größten Künstlern gearbeitet hat, sondern er wird im Alter immer besser. Er ist ja über 80 und singt mit einer Stimme. Es ist wunderbar.
Wir müssen über seine Anfänge sprechen.
Gut,
also dass er in Wiesbaden, ja nach Wiesbaden gekommen ist und da entdeckt worden ist.
Ja, er war Offizier und hat in Frankfurt bei EFN gearbeitet. Und eigentlich wurde er die Stimme von EFN, zumindest der Manager von EFN. Also mal abgesehen von den Offizieren, die offiziell das Sagen hatten. Und gerade bei EFN hat er mit den größten amerikanischen Künstlern zusammengearbeitet, weil die amerikanischen Sänger und Darsteller sich zur Ehre gereichen lassen, in Kriegszeiten für ihre Truppen aufzutreten, zu singen, zu schauspielen und so weiter. Und da er da produziert hat, hat er sie alle kennengelernt und hat dann mit ihnen selbst auch ist aufgetreten. Also seine Anfänge, es war, wie soll ich das ausdrücken? Er ist sehr wichtig für die Deutschen auch gewesen, weil EFN so wichtig war. Dieser amerikanische Soldatensender hatte eine Bedeutung, die weit über die amerikanische Community hinausging. Für die deutschen jungen Leute war es der Sender. Also der Hessische Rundfunk war sicher auch beliebt mit Hesselbach, aber in anderer Weise und bei allen anderen Hörern. Die jungen Menschen, die sich progressiv nach vorne gerichtet fühlten oder wie immer man das ausdrücken will, die hörten EFN und hörten damit Produktionen, die Bill Ramsey verantwortete. Oder er hat dann später auch selbst gesungen. Ja.
Im Übrigen hat Bill Ramsey in Wiesbaden gelebt, und zwar bis 1991. Und Paul Kuhn ist Wiesbadener und der hat, glaube ich, auch beim EFN
gespielt. Ja, klar, gespielt, natürlich. Ja. Die beiden waren richtig befreundet und er war sehr traurig, dass er Paul dieses Ende gefunden hat.
Hier also Bill Ramsey und Paul Kuhn, der im September 2013 gestorben ist. Fly Me to the Moon. Herr Schreb, wer hatte eigentlich den Einfall, das Buch über die deutsch-amerikanischen Beziehungen in Wiesbaden zu machen? Sie oder der damalige Oberbürgermeister Helmut Müller?
Der damalige Oberbürgermeister Müller. Ich habe ihn mal in der Brunnenkolonnade getroffen, als dort eine Ausstellung über die Luftbrücke war. Es waren interessante Bilder, interessante Darbietung, da wurde sehr gut erklärt, wie die Luftbrücke funktionierte. Und bei der Gelegenheit sagt er, man müsste doch eigentlich mal diese Anfänge der Amerikaner, die Zeit, die jetzt so langsam verlöscht, beschreiben. Und dann versickerte die Idee wieder ein bisschen, bis sich abzeichnet, dass die Amerikaner von Heidelberg hierher kommen, also ihr Hauptquartier von Heidelberg hierher verlagerten. Und da sagt er, man müsste es eigentlich zur Begrüßung zur Ankunft fertig haben, dieses Buch. Es hat sich da nicht ganz gefügt, irgendwelche Schwierigkeiten traten auf, wie das halt so ist. Aber am Ende ist es dann doch erschienen und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür.
Dr. Müller ist also der Herausgeber des Buchs Wunderland und hat das Vorwort geschrieben. Wir haben ihn nach seinen Motiven gefragt.
Die Überlegung dazu kam ganz einfach mit dem Umzug der Amerikaner, dass hier so ein neues Kapitel in der Geschichte der Amerikaner und Wiesbadener aufgeschlagen wird. Und mir war aufgefallen, dass eigentlich relativ wenig Wiesbadener wissen, was die Entwicklung der Landeshauptstadt nach dem Zweiten Weltkrieg der Präsenz der Amerikaner zu verdanken hat. Ich hatte vor einigen Jahren, mich mit einer Dissertation eines jungen Mannes beschäftigt, der sich mit der Besatzungszeit, also der Zeit zwischen 1918 und 1925, als die Franzosen da waren, und 1925 und 1930, als die Briten hier waren, beschäftigt. Und mir war aufgefallen, dass diese Zeit erstens nicht im Bewusstsein der Wiesbadener war und zum Zweiten etwas dazukommt, nämlich, dass alles, was die Stadt groß gemacht hatte, das Bild der glänzenden Kurstadt, die wir vor Augen hatten, eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg zu Ende war. Und die Zeit zwischen den Weltkriegen, die Nazizeit, die Besatzungszeit, das waren Zeiten, als alles das, was Wiesbaden groß gemacht hatte, einfach weg war. Das waren Grand Hotels ohne Gäste, es war eine Hotelstruktur, die nicht mehr belebt war. Und wenn man sich überlegt, wie die Infrastruktur, wie die Struktur der Stadt heute aussieht, dann hängt das wesentlich mit dem zusammen, was die Amerikaner hier in der unmittelbaren Nachkriegszeit entschieden haben. Zuallererst natürlich die Entscheidung, Wiesbaden zur Landeshauptstadt zu machen. Das waren zwei Sätze des damaligen Garrison Commanders, James Newman. Der hat den ersten Satz geschrieben, dass es eine hessische Landesregierung gibt. Und der zweite Satz, der ist eben für Wiesbaden so wichtig, dass der Sitz der Landesregierung Wiesbaden ist und geblieben ist. Und eben, was sich in der Folge davon ergeben hat, wir haben in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine gewaltige Bewegung gehabt aus dem Osten unseres Landes in den Westen. Und das gilt nicht nur für Menschen. Man sagt, dass ein Drittel der Bevölkerung in Hessen Flüchtlinge und Vertriebene waren. Sondern das gilt auch für Unternehmung. Wenn sich heute die großen Unternehmen hier in Wiesbaden anschauen, die lange Zeit hier sind, dann sind nicht wenige davon infolge des Zweiten Weltkrieges von dieser Ost-West-Wanderung beeinflusst hier gelandet. Denken Sie beispielsweise an die Versicherungen oder die Buchverlage, die waren vorher nicht hier gewesen, Brockhaus, sondern die kamen aus Leipzig hierher.
Sind aber alle schon wieder weg.
Zum Teil sind sie weg, aber manche sind schon noch da. Wiesbaden war nach dem Zweiten Weltkrieg eine richtige Verlagsstadt gewesen. Das hat aber alles dazu beigetragen, dass die Struktur der Stadt sich geändert hat, dass eben die Wiesbaden eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung gemacht hat. In unserer Bemühung um die Weltkulturerbe-Sache haben wir gesehen, dass viele andere Kurstädte in Europa mit ähnlicher Struktur ja in der Größe geblieben sind, wie sie im 19. Jahrhundert als Bäder waren. Nur Wiesbaden hat diese außergewöhnliche Entwicklung genommen, von der Kurstadt, von der kleinen Kurstadt zu einer Großstadt. Und dabei haben für mich die Amerikaner einen wesentlichen Anteil.
Das Buch heißt Wunderland. Das ist ja ein schöner Titel, aber ist er nicht ein bisschen dicke?
Wenn Sie sich überlegen, in welcher Situation sich die Stadt 1945 befand, eine zerstörte Stadt zu einem Drittel, also Wiesbaden war ja nicht unzerstört geblieben, eine Bevölkerung nicht nur hier, die moralisch verloren war, also das Nazi-Regime hat ja nicht nur einen Krieg über das Land gebracht, sondern die moralische Justierung war gewaltig zersplittert gewesen, völlig mittellos, Hungersnot, ein extrem kalter Winter und dann eine Präsenz von Amerikanern, die alles hatten, was es in dieser Stadt oder in unserem Land nicht mehr gab. Ich glaube, einen größeren Gegensatz als zwei Welten, die sich da begegnet sind, kann man sich nicht vorstellen. Herr Schreb hat mir erzählt, weshalb er Kaugummi und Hershey-Schokolade so liebt. Und ich glaube, dass diese Symbole wirklich den Titel Wunderland rechtfertigen.
Herr Schreb, Sie schreiben, von vielen Entwicklungen, die durch die Amerikaner angestoßen wurden, zehrt die Stadt noch heute. Bei etwas Dankbarkeit würden die Wiesbadener wenigstens einmal im Jahr eine Kerze zum Wohlergehen der USA anzünden. Erklären Sie uns das doch mal bitte genauer.
Nun, der frühere Oberbürgermeister hat ja schon auf die Firmen hingewiesen, die hierher kamen, von R&V angefangen und Pfandbriefanstalt und anderen Berliner großen Unternehmungen, die noch heute in Wiesbaden sind und die der Stadt wirtschaftlich sehr gut tun. Die Dankbarkeit müsste sich eigentlich auf anderes beziehen, auf das, was sie uns kulturell gebracht haben, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, eine Demokratie aufzubauen, dass sie den hiesigen, den Wiesbadener Demokraten, den hessischen Demokraten Raum gegeben haben, dass sie sie nicht belehrt und an der Hand genommen haben wie unmündige Kinder, sondern dass sie vom ersten Augenblick als Partner genommen haben. Das finde ich eigentlich schon so bemerkenswert, dass sie eigentlich, ohne das groß zu plakatieren, dem Land eben neue Werte gegeben haben und Werte, die nach und nach sich wirklich durchgesetzt haben. Es hat ja eine Weile gedauert, bis die Westdeutschen da die Demokratie akzeptiert hatten. Noch 1950 hat eine Untersuchung von dem Demoskopischen Institut da Allensbach erbracht, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung den Narzissmus noch immer für eine gute Sache hielt, wenn auch die Judenverfolgung vielleicht nicht ganz so harsch hätte ausfallen müssen. Aber ansonsten fanden sie das eine gute Sache, die halt nur schlecht ausgeführt worden ist. Also diese Gedanken saßen so fest und so tief, und dass die Amerikaner Verständnis hatten, dass man das nicht von heute auf morgen aus den Köpfen bringen kann, aber dass sie andererseits der Bevölkerung und von den Schulkindern, von den Lehrern bis zu den Politikern eben die Chance gegeben haben, in diesen anderen, in wirklich lebenswerten Werten zu leben, das ist das große Verdienst und dafür sollte man sich dankbar zeigen, meine ich.
Also haben die Wiesbadener Glück gehabt, dass die Amerikaner gekommen waren und nicht etwa die Franzosen oder die Briten?
Die waren ja hier gewesen. Die waren ja nach dem Ersten Weltkrieg hier. Und ein einfaches kleines Beispiel, das sich bei mir eingeprägt hat. Meine Großmutter hat mir erzählt, wie sie irgendwo, ich glaube in der Kirchgasse, die Kirchgasse entlang ging. Plötzlich kam ein französischer Offizier und hat mit einer Reitpeitsche nach ihr geschlagen, weil es Deutschen sozusagen nicht erlaubt war, den Franzosen entgegenzutreten. Es war sicher ein extreme Situation, aber sie hat sich eben ihr so eingeprägt, dass sie an uns Enkelkinder weitergegeben hat. Und wenn man sich ein bisschen mit dieser Zeit beschäftigt, dann merkt man wirklich den gewaltigen Unterschied zwischen dem, was die Franzosen hier geboten haben und was die Amerikaner geboten haben.
Herr Schreb, die Blaue Stunde ist eine Kultursendung und deshalb interessiert uns besonders, was wir in dieser Hinsicht den Amerikanern zu verdanken haben. Ziemlich viel, denke ich, wenn ich Ihren Text lese. Ein paar Stichworte sind Collecting Point, Verlage, Eagle Club, Amerika House, Film, AFN, davon haben wir ja schon gerade gesprochen. Wir fangen am besten mit den Monuments Men an, ein aktuelles Thema, denn das Buch von Robert Etzel, Monuments Men, auf der Jagd nach Hitlers Raubkunst, ist vor einem Jahr in Deutschland erschienen und wurde jetzt von George Clooney verfilmt. Im Februar auf der Berlinale hat der Film seine Deutschlandpremiere. Worum geht's dabei, Herr Schreb?
Na, es geht um diese amerikanischen Kunstschutzoffiziere, die auf der Suche nach den versteckten Kunstschätzen waren, die Nazis am Ende des Krieges in Bergwerken, in Klöstern und in Orten untergebracht haben, von denen sie glaubten, da seien sie einigermaßen sicher vor den Angriffen der Flieger. Und das waren zum Teil deutsche Im Besitze beispielsweise des der Berliner Museumsinsel. Es waren aber auch und nicht wenige Kunstwerke, die in Prag und in Warschau oder sonst wo geraubt worden waren und eben auch hier versteckt war. Und die wurden von diesen amerikanischen Kunstschutzoffizieren gesucht, gefunden und eben gerettet, zum Teil auch zurückgegeben. Dieser Punkt, Collecting Point, ist auch tatsächlich ein Roman wert. Also Wiesbaden war einer der drei Collecting Points, das heißt der drei Orte, wo diese geraubte und wiedergefundene Kunst gesammelt wurde und erstmal registriert wurde und festgehalten wurde. Diese Werke gibt's noch und die sind hier. München war ein anderer, aber jedenfalls bleiben wir bei Wiesbaden. Das Wiesbadener Museum, das sehr vom Krieg mitgenommen war, wurde hergerichtet, damit es diese Flut von Bildern, die da kamen, aufnehmen konnte, lagern konnte und aufheben konnte. Das könnte man auch alles erklären und könnte sagen, na ja, die waren interessiert an diesen Kunstwerken und wollten sie vielleicht für sich selbst reklamieren. Und tatsächlich gab es ja auch eine Aktion, dass mehr als 300 Bilder, die hier in Wiesbaden waren und die den Berliner Museen gehörten, nach Amerika gehen sollten und auch nach Amerika gingen. Bis dahin wäre das normale Geschäft, wenn ein Krieg verloren geht, machen die Sieger Beute. Was das völlig Neue war, dass diese amerikanischen Kunstschutzoffiziere, angefangen mit dem Menschen, der es hier in Wiesbaden zu verantworten hatte, sich dagegen gewehrt haben. Die haben gesagt, das kann nicht sein. Wir können uns nicht auf dieselbe Stufe stellen mit den Nazis. Wir können nicht dieselbe Stufe einnehmen mit all diesen Menschen, die sich bereichern an der Kunst anderer Völker, wenn die Gelegenheit günstig ist. Und sie haben einen solchen Terror veranstaltet, dass die Bilder nach ungefähr einem Jahr wieder nach Deutschland bzw. Wiesbaden zurückkamen. Und doch, ich muss noch einen Satz dazu sagen.
Ich wollte nur sagen, das heißt das Wiesbadener Manifest.
Ja, das heißt das Wiesbadener Manifest.
Und also ist richtig aktenkundig.
Ja, und man muss dazu sagen, das waren Männer in Uniform, das waren Offiziere der US Army. Die konnten alle für ihre Aktion vors Kriegsgericht gestellt werden. Die haben etwas riskiert für die Kunst anderer Leute, in dem Fall für Deutsche beziehungsweise auch für Tschechen oder Ungarn. Selbst der ungarische Kronschatz war ja geraubt worden und in Wiesbaden gelandet. Aber dass sie eben nicht sagten, na ja, Gott, dafür haben wir einen Weltkrieg geführt, dass wir nur ein paar Bilder, ein paar Monets doch wohl mit nach Amerika nehmen dürfen. Nein, sie haben ja nicht eins. Und sie haben alle 302, glaube ich, waren es, zwei waren für Eisenhower und Mammy Eisenhower bestimmt gewesen, alle 302 Bilder zurückbekommen. Und wie gesagt, es ist ein Buch in sich wert und ein Film auch, ja.
Und insofern sind wir sehr gespannt mit diesem Vorwissen oder diesem Hintergrundwissen, sind wir sehr gespannt jetzt den Film anzugucken und nicht nur wegen George Clooney. Ja, also Collecting Points haben wir jetzt abgehakt. Wir kommen zum Eagle Club oder Amerika Haus.
Sie haben, vielleicht kann man das noch weiter ausführen, weil Sie gesagt haben, die Kunst spielt eine große Rolle. Diese Kunst wurde ja nicht nur registriert und in Kartons aufbewahrt. Nein, sie wurde ja auch ausgestellt. Ich beispielsweise habe da zum ersten Mal die Nofretete gesehen.
Ja, ich auch.
Ja, und habe mich gewundert, dass sie nur ein Auge hat. Aber ich dachte, naja, im Krieg verlieren die Leute eben ihr Auge.
Und sie guckte irgendwie auch streng.
Sie guckte streng. Nun, vor ungefähr, es mag schon wieder 3 Wochen her sein, war ich in Berlin im Neuen Museum wieder. Und da hat sie eine wunderbare, eigene Kapelle, würde ich es mal sagen, diese Nofretete. Und sie wirkt anders ausgestellt, auch anders. Außerdem betrachtet sie natürlich im hohen Alter anders als das Kind. Aber ich war ja nicht der Einzige, Sie haben es ja auch gesagt, ich habe es ja auch da kennengelernt, der sie gesehen hat. Viele Menschen haben diese Kunstwerke, die normalerweise in ja und wer konnte schon vorher nach Berlin kommen und nach Prag fahren. Und nun sahen sie diese wunderbaren Bilder in diesen Ausstellungen. Also das war schon allein in diesen kriegszerstörten Städten oder speziell in diesem zerstörten Deutschland, ja, war eine solche Ausstellung eine wahre Labsal.
Amerika Haus.
Amerika-Haus hat mir also wirklich viel gegeben. Ich bin vor allen Dingen wegen der Bücher hingegangen. Die hatten eine Freihandbücherei und das war was Wunderbares. Das gab es ja vorher nicht in Deutschland. Wenn man bei der Stadtbibliothek, wo ich normalerweise meine Bücher ausgeliehen habe, hinging, musste man nicht nur große Zettel ausfüllen und man musste auch jedes Mal der Bibliothekarin oder dem Menschen, der einem das Buch da nun geben sollte, tief in die Augen blicken und erklären, ja, warum man nun, also, was weiß ich, Karl Marx haben will. Und die Amerikaner hatten die Bücher dahingestellt, man konnte sie mitnehmen. 5 Stück pro 14 Tage, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Regelung. Jedenfalls, da standen die neuesten amerikanischen Bücher im Original und in Übersetzung. Es gab im Keller, es gab ja eigentlich 2 Amerika-Häuser, aber bleiben wir mal bei dem an der Humboldtstraße, gab es einen Filmsaal. Ja, da gab es wunderbare Filme und Filmclub. Ich könnte so weitermachen. Also dieses Amerika-Haus war für Wiesbaden auch sehr bedeutend, weil hier zum ersten Mal moderne Kunst ausgestellt wurde, die auch das Museum nicht anfasste. Damals hätte man sich nicht so über Jawlensky gefreut wie heute. Ja, also wenn sie da gekommen wären und gesagt hätten, ich habe hier noch einen Tag voll Jawlensky, hätten die gesagt, ach, das ist ja, naja, wenn sie es hier lassen wollen, ja. Aber dort konnten also die, wie es damals hieß, gegenstandslosen Künstler ausstellen. Und wie dankbar waren sie.
Dann wollen wir auch noch über ein wichtiges Thema reden, nämlich Film. Da hat auch Schlöndorff ein ganzes Kapitel in seiner Autobiografie verfasst. Sie sind ja mehr oder weniger ein Jahrgang, so ziemlich ähnlich.
Also ich bin 38 geboren, wann immer Herr Schlöndorff geboren
ist. Ja, ich glaube ein bisschen später. Egal, auf jeden Fall haben Sie, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht, dass Sie so gerne Film geguckt haben.
Ja.
Und es ist wichtig, dass die Amerikaner ja auch den Film nach Wiesbaden gebracht haben.
Natürlich,
ja. In den 50er Jahren. Sagen Sie bitte dazu noch etwas.
Ja, unter den Eichen gab es eine große leerstehende Reithalle. Und die war eigentlich der Ausgangspunkt, als die Amerikaner das Gefühl hatten, sie mussten möglichst viel der Berliner Firmeninstitutionen in den Westen bringen, vor den Russen sozusagen bewahren, als der Kalte Krieg sich abzeichnete. Und als die Ufa zerschlagen wurde, wurde ein Teil der Ufa, die Afifa nämlich, nach Wiesbaden verlegt. Und unter den Eichen, dann haben die, das war eigentlich die technische Abteilung der Ufa früher gewesen, die hatten Kopierwerke und so etwas, haben sie auch da wieder gehabt unter den Eichen, aber haben diese leerstehende Reithalle genutzt, um ein Filmstudio da zu machen, nach den neuesten Bedingungen. Und es haben ja auch richtig bedeutende Leute da gearbeitet unter den Eichen. Und so war Wiesbaden tatsächlich eine Weile richtig Filmstadt.
Ja, richtig Filmstadt und hofft auch heute wieder so ein, sagen wir mal, Filmstädtchen zumindest zu werden, wenn auch natürlich nicht mehr so wie früher, daran kann man nicht mehr anknüpfen. Aber hier ist auch ganz schön viel los und ich erinnere nur an unser Lieblingskino, Caligari, das kommunale Kino.
Wenn ich das einfügen darf, das habe ich schon 1944 besucht, da habe ich schon einen Film von Hertha Feiler gesehen. Da war ich also,
waren Sie immer schlappe 6 Jahre alt. Ja.
Aber das hat sich mir gut eingeprägt.
Sehen wir mal, wie es mit der Tradition ist. Wir lassen das Gesagte jetzt auf uns wirken und hören uns wieder Bill Ramsey und Paul Kuhn an Kansas City. Wir haben das Loblied der Amerikaner nach dem Krieg gesungen. Wir sollten in dieser Sendung aber nicht die Konflikte verschweigen, die es natürlich auch gegeben hat. Das fing mit der Beschlagnahme an.
Ja, das war natürlich ein schwieriges und hartes Kapitel für die Deutschen. Die Wohnungen waren eh knapp und nun wurde noch für Amerikaner ganze Stadtviertel beschlagnahmt. Ich selbst war auch Opfer. Ich bin morgens in die Schule gegangen, als ich zurückkam, war unser Haus beschlagnahmt und innerhalb von 3 Stunden musste meine Mutter mit irgendwie das ganze Haus räumen. Wie sie das geschafft hat mit einem Leiterwagen, weiß ich nicht. Aber danach haben wir dann jahrelang in sehr merkwürdigen Umständen gehaust. Also insofern waren wir da nicht so glücklich über die Amerikaner in Wiesbaden. Und die andere Geschichte, die glücklicherweise meine Familie nicht so betraf, weil sie sich den Nazis ein bisschen entzogen hatten, war die Entnazifizierung. die gab, hat ja einen so unglaublichen Ärger und Aufregung verursacht. Es war ja gut gemeint von den Amerikanern, dass sie sagen, wir wollen es nur mit Leuten zu tun haben, die saubere Hände haben. Aber wie wollten sie das feststellen? Sie haben dann Fragebogen ausgefüllt, 181 Seiten dick und lang und an 13 Millionen Menschen. Und bei der Gelegenheit konnten sie ihre Arbeitsstelle verlieren oder sie konnten ihr Geschäft verlieren. Irgendwelche Treuhänder wurden plötzlich in ihren Betrieb eingesetzt. Alles, weil sie irgendeiner Nazi-Organisation angehört hatten. Zum Teil aktiv und voller Begeisterung, zum Teil aber auch nur, weil sie in irgendeiner Weise mitmachen wollten, weil es nicht anders ging zu der Zeit. Und diese Entnazifizierung hat also schreckliches Unglück hervorgerufen, muss man einfach sagen. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte war, dass die wirklichen Verbrecher ja gar nicht geschnappt wurden. Die wurden ja freigelassen. Nicht ein Richter hat es erwischt. Nicht einen, der am Finanzamt da die Unterschrift gemacht haben und sie enteignet hat. Ja, die wurden ja alle, waren ja plötzlich unschuldig. Am besten natürlich, wenn sie einen Persilschein brachten, wie das hieß, den der Pfarrer ausgestellt hat und seine Frau auch noch unterschrieben, dass sie immer nur das Gute gewollt hatten und leider das nicht immer so konnten. Aber das waren wirkliche Konflikte und na gut, aber da brauchten wir mehr Zeit, um die ausführlich darzustellen.
Ja, lassen Sie uns diese Sendung als Trailer für Ihr Buch begreifen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind im Laufe der Jahrzehnte von vielen Aufs und Abs geprägt worden. Nach der Kennedy-Euphorie und der Trauer nach seinem Tod kippte die Stimmung aber bald. Der Vietnamkrieg beeinflusste das Verhältnis zu den Amerikanern enorm. Bekam die deutsch-amerikanische Freundschaft seit diesem Zeitpunkt eine andere Qualität?
Dann waren, man muss es natürlich sehen, es war nicht nur, sagen wir mal, dass die Deutschen plötzlich anders über die Amerikaner dachten. Es waren ja junge Leute, die plötzlich anders über die Amerikaner sprachen. Es waren nicht mehr die, die begeistert waren von den Autos wie wir, sondern es waren diese Studenten. Die Studentenbewegung kam auf, die mit den amerikanischen Mitteln gegen die Amerikaner plötzlich auftraten, die die Stimmung völlig veränderten. Man muss es auch als Generationskonflikt innerhalb der deutschen Gesellschaft sehen. Ja, wenn sie eben die Fahnen gegen die Amerikaner schwangen im Vietnamkrieg oder nach dem Vietnamkrieg, dann haben sie natürlich auch möglicherweise ihren eigenen Vater ausgewischt. Ja. Und es ist sehr kompliziert. Also es ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen Deutschen und Amerikanern, es ist auch eine Geschichte zwischen Deutschen und Deutschen, die diese den Blick auf die auf den Vietnamkrieg beispielsweise veränderten. Oder wenn sie jetzt wieder die, ja, wie ich es sage, Hysterie betrachten, die NSA-Geschichte mit der Abhörerei, wo die Amerikaner sagen, was machen wir denn? Wir spionieren doch nur ein bisschen rum und das macht doch jeder und wir regen uns hier auf und damit hat es sich dann auch. Ja. Also ich will sagen, es gab immer kulturelle Konflikte, es gab politische Konflikte, aber Gott sei Dank haben sie nie diese Verbindung völlig zerstört.
Das Buch Wunderland umfasst im Wesentlichen die Jahre 45 bis 63. Die folgenden Jahre werden im Buch eher in Kürze abgehandelt und wir haben hier leider nicht die Zeit und den Raum, auf die darauf folgenden Jahre einzugehen. Wir machen also einen großen Zeitsprung. Es hat viele Aufs und Abs in dieser Zeit in den deutsch-amerikanischen Beziehungen gegeben. Und jetzt hören wir noch einmal den Herausgeber Helmut Müller zu seinen Erfahrungen.
Was meine persönlichen Erfahrungen mit den Amerikanern hier betrifft, sind die, sagen wir, auch von verschiedenen Phasen geprägt. Ich habe erlebt am 11. September, wie damals, wie wir alle schockiert waren und die unmittelbare Reaktion der Amerikaner war, die Zäune zu schließen, sich hinter die Zäune zurückzuziehen und damit eigentlich der normale Kontakt, aber auch der offizielle Kontakt ziemlich reduziert worden ist. Da war dann wirklich über lange Zeit nichts. Außerdem war das auch die Phase, in der die Amerikaner ihre Truppen in Deutschland wesentlich reduziert haben, auch in Wiesbaden reduziert haben. Und erst durch die Entscheidung, das Hauptquartier hierher zu verlegen, wobei das ja nicht die Verlegung des Hauptquartiers ist, sondern eine völlig andere Struktur, die hier zusammengezogen wird, hat sich da wieder eine Veränderung ergeben. Und mit dieser Veränderung ist auch einhergegangen, dass wieder der kommandierende General, damals war das General Hörtling, auf uns zugekommen ist, von sich aus den Kontakt gesucht hat Und ich muss sagen, zu General Hörtling hat sich eine sehr freundschaftliche Beziehung entwickelt. Die ist dann noch gestärkt worden, als er in anderer Funktion, nämlich als Oberkommandierender der Truppen in Europa, wiedergekommen ist und eigentlich sogar bis heute erhalten hat. Also wir haben heute noch Kontakt miteinander. Man muss natürlich immer sehen, die offiziellen Kontakte sind nicht zwischen den Amerikanern, der US Army und der Landeshauptstadt Wiesbaden, sondern zwischen der US Army und der Bundesrepublik Deutschland. Aber man hat natürlich auf dem kleinen Dienstweg mit dem persönlichen Gespräch, mit den Handelnden die Möglichkeit, natürlich Entscheidungen, ja, sagen wir mal, zu diskutieren, bevor sie fallen. Um ein Beispiel zu geben, ich saß mit General Hörtling mal zusammen und wir haben uns überlegt, und er hat mich auch gefragt, was für Vorschläge ich für die Namensgebung hätte, für die neuen Fazilitäten, die dort gebaut worden sind. Und mein Vorschlag war, dass man zum Beispiel James Newman, diesen Kommandierenden von 1945, der Wiesbaden zur Landeshauptstadt gemacht hat, dass man den Namen irgendwie hier doch verewigen sollte. Und die Wohnsiedlung, die jetzt entstanden ist, draußen neben Mechthildshausen, ist James Newman Village. Also es ist jetzt kein weltbewegender Punkt, aber damit wird etwas im kollektiven Gedächtnis zurückgehalten, was, wenn man sich nicht unterhält, sicher nicht passiert wäre.
Was passiert, wenn es Konflikte gibt, wie im Beispiel Erbenheim, Flughafen Erbenheim? Sehen Sie da eine große Kooperationsbereitschaft der Amerikaner?
Ja, das denke ich schon. Man muss natürlich sehen, was auch immer diskutiert worden ist, die Frage, steigt die Gefahr zum Beispiel terroristischer Anschläge oder ähnlicher Dinge? Da kann man bestimmt viele Meinungen dazu haben. Aber ich glaube, die terroristischen Anschläge leben davon, macht es, glaube ich, das Wesen davon, dass sie unerwartet an unerwarteter Stelle passieren. Und ich glaube, dass die Einrichtungen, die hier sind, wahrscheinlich zu den bestbewachtesten gehört, die es gibt. Also ich glaube, dass es eher, wie ich gehört habe, unwahrscheinlich ist, dass es hier passiert oder passieren kann. Aber ausschließen kann man natürlich bei der Verrücktheit der Welt heute gar nichts mehr.
Wir haben aber noch das andere Problem, nämlich das des Lärms. Ja. Das ist ja damit verbunden, auch mit diesen Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, Es müssen so und so viele Flüge absolviert werden, die erzeugen Lärm. Sind die Amerikaner da auch verständnisvoll genug?
Also wenn man sieht, was die Amerikaner nach dem NATO-Truppenstatut machen könnten, dann ist die Ausnutzung dessen, was sie könnten, relativ wenig. Derjenige, der gerade einen Hubschrauber über sein Dach fliegen hört, wird es für relativ viel halten. Im Moment ist es so, die Zahlen, die ich kenne, ist, dass bei den Flugbewegungen, was die normalen Flugzeuge betrifft, dass sich dazu früher gar nichts geändert hat. Es sind nicht mehr geworden. Was dazugekommen sind die Hubschrauberflüge. Und das Lästige für die Anwohner sind wahrscheinlich nicht die normalen Dienstflüge, sondern die Trainingsflüge. Aber ich denke, dass die Amerikaner da auch bereit sind, auf Vorstellungen der Deutschen auf unsere Seite für einzugehen. Nur sie werden die Flüge brauchen. Das ist der Grund, mit dem Hiersein verbundene Gegenstand, die werden nicht wegzudiskutieren sein. Die Frage ist halt, ob man Korridore findet, die halt einfach weniger belastend sind. Aber da kommt es auch nicht so arg, da kommt es auch auf die Amerikaner an. Aber da müsste nach meinem Dafürhalten die deutsche Flugsicherung auch verständnisvoller und flexibler sein, weil die Wege dort sind so lang und so bürokratisch. Also ich glaube, da könnte man viel mehr und viel schneller was erreichen, wenn die deutschen Stellen damit arbeiten würden.
Also die Anwohner sollen sich in erster Linie mal an die deutschen Stellen wenden.
Naja, wie immer, die Stadt ist natürlich der Ansprechpartner, die auch die gebündelten Wünsche der Anwohner weitergeben kann. Aber inzwischen hat die Bundeswehr, die Luftwaffe, aber auch die Amerikaner haben Hotlines eingerichtet. Es gibt Internetadressen und ich finde das natürlich nicht falsch, ja, dass man jeder Geschichte nachgeht, vor allen Dingen immer dann den Sachen nachgeht, wenn sich die Flugzeuge, die Piloten nicht an die vereinbarten Korridore halten. Da würde es sich auch sicher lohnen, auch mal einen Experten von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt einzuladen, weil so diese Schallausbreitungscharakteristika, die sind bei Hubschraubern ganz anders als bei anderen Luftfahrzeugen. Und sagen wir, militärische Notwendigkeiten und Lärmschutz, das sind Dinge, die noch nicht ganz erforscht sind. wie man das zusammenbringen kann.
Also ein neues Kapitel in den deutsch-amerikanischen Beziehungen wartet darauf, geschrieben zu werden. Das Gespräch haben wir übrigens im Literaturhaus geführt, in dem gerade irgendein Programm sich abspielte, was man durchaus hörte. Wie ist es, Herr Schrieb? Interessieren Sie sich weiterhin für deutsch-amerikanische Angelegenheiten oder haben Sie das Thema jetzt hinter sich?
Nein, auf keinen Fall. Ich wohne ja jetzt in Berlin. Und in Berlin ist diese Dankbarkeit den Amerikanern gegenüber wirklich noch vorhanden. Zumindest in West-Berlin. Die Ost-Berliner haben das vielleicht anders gesehen, das weiß ich nicht. Aber da ich nur wenige Schritte vom Platz der Luftbrücke entfernt wohne, habe ich auch das Luftbrückendenkmal, sehe ich beinahe jeden Tag einmal. Und da sind am Fuß dieses Denkmals sind 80 oder 90 Namen eingegraviert von Menschen, die ihr Leben verloren haben bei diesen Aktionen der Luftbrücke und der Rettung der Stadt Berlin. Und ich erinnere mich mit Rührung einer Szene, die vor nicht allzu langer Zeit ich da beobachtet habe. Da saß eine junge Frau auf einer Bank in der Nähe dieses Luftbrückendenkmals, las etwas. Und ich weiß gar nicht, was ich da zu tun hatte. Jedenfalls habe ich auch da mich rumgedrückt. Und plötzlich kam ein großer schwarzer Bus. Viele Amerikaner, ältere Männer, offenbar Veteranen, stiegen aus, nahmen Haltung an vor dem Luftbrückendenkmal. Und es wurden ein paar Worte gesprochen, offenbar so Gedenkworte. Und dann waren die Männer wieder drauf und dran, in ihren Bus einzusteigen. Und plötzlich klappte die junge Frau ihr Buch zusammen, ging auf einen der älteren Herren zu und hat sich sozusagen für sich und alle Berliner bedankt für das, was sie damals geleistet haben. Und wenn Sie nur allein so etwas sehen, ja, dann können Sie eigentlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht vergessen.
Und damit sind wir natürlich auch wieder in Wiesbaden, denn die Luftbrücke, die ging ja damals von Wiesbaden aus und wurde von hier aus organisiert. Vielleicht machen Sie noch mal einen zweiten Teil, ein Update in einigen Jahren, wer weiß.
Ich denke, ein Buch zu schreiben, in dem diese Zeit beschrieben wird.
Ja, prima. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herr Schrieb. Und ich wünsche dem Buch Wunderland viele Leser. Überhaupt, wer sich für Wiesbaden interessiert, der sollte unbedingt auch Schriebs andere Bücher lesen. Kaiserzeit und gerade neu aufgelegt Petersburger Hof. Das ist spannende, unterhaltsame und informative Lektüre. Ein wunderbares Weiterbildungserlebnis. Also ich oute mich als Fan von Ihnen, Herr Schrieb. Und
herzlichen Dank.
Ich könnte nächstens als Ihre Agentin auftreten, habe ich den Eindruck. Damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und nochmal Bill Ramsey und Paul Kuhn, Tobacco Road.